Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Christian, schön, dass du dich bereit erklärt hast, unseren NeoCast mit deiner Expertise zu bereichern und unseren Hörern ein Update zu dem Thema Sauerstofftherapie in der Neonatologie zu geben. Aber zunächst einmal zu deiner Person.
Der heutige NeoCast-Experte.
Professor Dr. Christian Putz, Neonatologe und aktuell Kinderarzt und aktuell Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Tübingen. Christian, wir haben uns in den 90er Jahren kennengelernt, als wir uns beide mit der Oberflächenspannung des damals noch relativ neuen Surfactant beschäftigt haben. Damals warst du noch in Hannover tätig, ich in Berlin an der Charité, aber mittlerweile bist du schon seit 20 Jahren in Tübingen und aktuell ist dein wissenschaftlicher Schwerpunkt unter anderem die Sauerstofftherapie bei Frühgeborenen. Du warst einer der Mitinitiatoren von dem sehr bekannten Support Trial und hast dann im Anschluss noch eine sehr elegante Analyse gemacht zu diesen Daten, die ich sehr spannend finde und auf die wir vielleicht nachher nochmal kurz eingehen können. Soweit eine kurze Vorstellung. Was habe ich vergessen?
Kleine Korrektur. Ich war nicht im Support involviert. Es gab dieses große internationale Konsortium aus letztendlich fünf Forschungsgruppen, Australien, Neuseeland, England, das war Boost. Und dann gab es Kanada, Deutschland, das war eben COT, Canadian Oxygen Trial, und dann gab es eben USA, das war Support. Und ich hatte nichts mit Support zu tun, sondern nur mit dem Canadian Oxygen Trial, zusammen mit Barbara Schmidt, die da der PI war. Und aus diesen ganzen fünf Trials ist dann hinterher eben diese Neoprom Collaboration entstanden, wo alle Daten, die wirklich aktuellen Studiendaten von den 5000 Kindern, die an diesen fünf Studien teilgenommen hatten, zusammengetragen wurde und dadurch eine sehr valide Datenbasis bestand, um eben die Frage zu klären, welcher Sauerstoffzielbereich für die Kinder optimal ist.
Perfekt. Damit sind wir schon mitten im Thema drin. Wieso oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, sich mit der Sauerstofftherapie zu beschäftigen? Warum ist das so ein spannendes Thema?
Das heutige NeoCast-Thema.
Das hat erstmal ganz triviale Gründe, dass ich meine Facharztausbildung bei einem Chef, der Kinderpneumologe war, begonnen habe. Und Lungenkrankheiten bei Kindern sind die Frage, welche Sauerstoffwerte strebe ich an, ja auch ein zentral wichtiger Punkt. Und dann hatte ich ein Research Fellowship gemacht, also eine Forschungszeit in England bei Professor David Southall, der sich mit plötzlichen Säuglingstod beschäftigte. Und überzeugt war, dass die damals noch gültige Apnoe-Hypothese, die also besagt, dass der Kindstod dadurch ausgelöst wird, dass Kinder einfach im Schlaf vergessen zu atmen, falsch ist, weil er eben große Studien gemacht hatte, die klar zeichnen, die Kinder machen nicht primär Apnoe, bevor sie wenn sie ein erhöhtes Risiko haben zu versterben. Und er sagte, deswegen hat es keinen Zweck, dass wir die Atmung überwachen, weil solche Kinder ein Risiko haben für ein Kindstod, sondern wir müssen, wenn dann den Sauerstoffgehalt überwachen. Und deswegen hat er ein großes Programm aufgezogen, dort in London, wo er zu Hause hunderte von Kindern mit einem transkutanen Sauerstoffmonitor überwacht hatte, weil das damals die einzige Technologie war, die er für zumutbar hielt. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt grundsätzlich zwei Techniken, Sauerstoff eben nicht invasiv zu messen im Blut. Und das ist eben traditionell seit den 70er Jahren die transkutane Messung gewesen, wo eine Elektrode auf die Haut geklebt wird und dann Sauerstoff durch eine dünne Membran durchdiffundiert aus dem Kapillarbett, was ein bisschen erwärmt wird, um es zu arterialisieren und dort dann eben in den Sensor diffundiert. Und das misst praktisch den gelösten Sauerstoff im Blut, den PO2. Und dann gibt es eben diese Pulsoximetrie, die darauf basiert, dass mit Sauerstoff beladenes Hämoglobin, weniger Licht im roten Bereich absorbiert. Das heißt, es sieht praktisch röter aus und dass man das Verhältnis von rot zu infrarotem Licht in Beziehung setzen kann. Und das entspricht in etwa das Absorptionsverhältnis. Das entspricht etwa dem Prozentanteil der mit Sauerstoff beladenen Erythrozyten im Blut des Patienten, bei dem gemessen wird. Und diese Technik war damals, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als ich bei ihm in London war, eben noch so artefaktanfällig, sobald das Kind sich ein bisschen bewegte, gab der Monitor einen Alarm, der eben fast immer ein Fehlalarm war. dass er eben entschieden hatte, das kann noch nicht benutzt werden für zu Hause. Deswegen haben wir diese andere Technik genommen, die eben unabhängig war von Bewegungsartefakten. Und das war sozusagen meine Beschäftigung überhaupt mit, wie messe ich Sauerstoff? Und dann haben wir eben auch gesehen, untersucht, was überhaupt normal ist, weil es war mit der Pulsoximetrie eine neue Technik. Das heißt, wir haben also gemessen, was sind Normalwerte für Sauerstoffsättigung bei Früh- und Neugeborenen. Und damals wunderte ich mich schon, dass also lungengesunde Frühgeborene eine Sauerstoffsättigung zwischen 95 und 100% hatten. Und ich natürlich wusste, dass man eigentlich Sauerstoffwerte über 95% unbedingt vermeiden sollte, weil man eben Sorge hatte, dass solche Werte mit einem erhöhten Risiko einer Augenschädigung assoziiert sind. Und ich mich immer wieder fragte, wenn also lungengesunde Frühgeborene es schaffen oder das so haben wollen, sozusagen, weil sie so programmiert, so eingerichtet sind, dass eben sie einen Sauerstoffzielbereich zwischen 95 und 100% anstreben. Aber wenn man den Sauerstoff therapeutisch zuführen, soll das schädlich sein oder sollten sogar viel niedrigere Werte noch gut sein für die Kinder? Das regte Widerspruch innen drin und in mir hervor. Und insofern war ich sehr dankbar, als ich dann eben von Barbara Schmidt erfuhr, dass sie eben diese Frage mal in einer großen randomisierten Studie klären wollte. Und da ich mich ja viel, wie ich gerade skizziert habe, mit Sauerstoffmessungen beschäftigt hatte, hatte sie mich gefragt, ob ich da Steering Committee mit rein will. Und das habe ich natürlich gerne die Einladung angenommen. Und dann haben wir eben, haben sie, vor allen Dingen sie mit ihrem Team in Kanada, diesen Trial so durchgeführt. Und dann eben haben wir von vornherein geplant, dass das eben mit den anderen Konsortien hinterher, wie gesagt, in einen Topf geworfen wird.
Also da hast du ja schon sehr schönen Rückblick gegeben. Wir haben ja viele junge Zuhörer und ich glaube, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, wie es in den 80er Jahren ausgesehen hat. Diese Sauerstoffüberwachung, insbesondere für Frühgeborene. Kannst du das nochmal kurz verdeutlichen?
Naja, also das müssen wir da auch mal relativ weit ausholen. Sauerstoff ist ein Gas, das ungefähr seit 1780 überhaupt bekannt ist. Also seit gut 200 Jahren. Und es war schon klar, dass Sauerstoff zum Leben gebraucht wird. Aber wie viel davon gut ist, war eben völlig unklar bei den Frühgeborenen. Und dann gab es eben Anfang der 20er Jahre, 1923, eine wichtige Veröffentlichung in einem amerikanischen Pädiatrie-Journal, die sehr schön zeigte, dass Frühgeborene, wenn man ihnen Sauerstoff gibt, plötzlich regelmäßiger anfangen zu atmen. Die Atmung ist bei Frühgeborenen häufiger unregelmäßig. Und dann gab man diesen Kindern relativ, also ohne das genauer zu überwachen, einfach Sauerstoff, 100% in ihren Brutkasten, die gab es damals schon. Und waren die Kinder plötzlich in ihrer Atmung viel besser. Und dann hat man gesagt, okay, wenn das so ist, dann werden wir alle Kinder Sauerstoff brauchen. Und dann hat man diese Frühgeborenen alle mit Sauerstoff versorgt, und zwar in rauen Mengen, ohne zu wissen, wie viel sie eigentlich wirklich brauchen. Und dann gab es eben eine nachfolgende, wie in den Jahren danach, in den 40er Jahren, eine Epidemie von Retinopathiefällen, also Blindheitsfällen, diese frühgeborenen Augenerkrankung, die eben sauerstoffbedingt ist. Aber weil eben die Frühgeborenen vorher gar nicht überlebt hatten, hatte man nicht den Schluss gezogen, dass sie da diese Augenschäden mit dem Sauerstoff zu tun haben könnten. Man dachte einfach, das ist sozusagen der Preis, den diese Kinder fürs Überleben zahlen. Und hat dann erst in einem der allerersten Randomized Controlled Trials, also randomisierten Studien, die überhaupt bei Frühgeborenen durchgeführt wurde, dann untersucht, ob eben ganz viel Sauerstoff, wie es damals üblich war, mit etwas weniger Sauerstoff, nämlich 40% statt 100%, im Inkubator nicht vielleicht besser wäre für die Kinder. Und siehe da, es war deutlich besser. Die Kinder hatten weniger Retinopathie, weniger Augenschäden. Das führt aber dazu, und das war eben ganz schrecklich, das ist wieder typisch für unseren Berufsstand, dass dann die amerikanischen Kollegen, wo das eben zuerst rauskam, so viel Angst kriegten, dass sie jetzt vom Richter verklagt werden könnten, dass sie den Sauerstoff dann ganz radikal beschnitten haben und dann wieder die Sterblichkeit der Frühgeborenen deutlich zunahm. Und ein britischer Kinderarzt Anfang der 70er Jahre dann schätzte, dass für jedes Frühgeborene, dem eine schwere Retinopathie erspart wurde, praktisch 17 Kinder sterben mussten. Also ein sehr hoher Preis, den diese Kinder bezahlt haben. Also es schwankte hin und her und das ging also im Grunde genommen noch weiter, dass dann im Grunde genommen in den 80er Jahren, nachdem eben auch wieder eigentlich ein Abfallprodukt einer Studie, die ein ganz anderes Ziel hatte, nämlich zu sehen, ob man mit transkutaner Sauerstoffmessung eben Komplikationen der Neonatologie vermindern kann. Das konnte man leider nicht. Aber man hatte dadurch eben Aufzeichnungen von Kindern, die eben an transkutanen Sauerstoffmonitoren überwacht worden waren in den ersten Lebenswochen, und konnte dann sehen, dass tatsächlich eben für jede 12-Stunden-Intervall in dem die Kinder Sauerstoffwerte von über 80 mm Hg hatten. Das Risiko für diese Augenschädigung sich praktisch annähernd, also 1,9-fach, fast verdoppelte. Und das führte wiederum dazu, dass man sich dachte, na, vielleicht sollte man doch weniger Sauerstoff geben, noch weniger Sauerstoff geben. Und dann kam noch eine sehr wichtige Publikation, auch Ende der 80er Jahre hinzu, in der Wynn Tin, ein bekannter englischer Kinderarzt, eben 5 Zentren verglich nach dem Sauerstoffzielbereich, den sie anstrebten, und das Outcome dieser Kinder beurteilte, was aus denen geworden war. Und dann zeigen konnte, dass die Kinder, die eben eine deutlich niedrige Sauerstoffsättigungswerte in ihrer Intensivstation angestrebt bekommen hatten, nämlich einen von ungefähr 80-90%, dass die deutlich weniger Retinopathie hatten, aber keine schlechte Überlebensrate hatten oder auch keine schlechtere Zerebralparese-Rate hatten, sodass man sagte, na, vielleicht müssen wir doch noch weniger Sauerstoff anstreben und 80-90% reicht auch. Und das war also die ganze Evidenz einer, wie gesagt, Beobachtungsstudie, also Vorsicht mit nur Schlussfolgerungen aus Beobachtungsstudien, aber dies führte zu einer geradezu Mode, dass eben wirklich die Kliniken mehr und mehr dazu übergingen, zu sagen, also 80-90% reicht wohl auch.
Das ist absolut spannend, finde ich, immer wieder zu sehen, was es für Ausschläge gibt. Ne? Man entdeckt irgendwas, was vielleicht gut ist, und es wird oft kritikfrei angewendet. Und erst später merkt man dann, was da so an Nebenwirkungen rauskommt. Ich glaube, das ist die große Lehre, die ich auch gezogen habe über die vergangenen Jahre in vielen Bereichen der Neonatologie, dass man einfach vorsichtig sein soll, insbesondere wenn es darum geht, Beobachtungsdaten auszuwerten. Randomisierte klinische Studien zeigen das oftmals überhaupt nicht. Das ist beim Duktus, bei BPD-Therapie, bei allen möglichen anderen Sachen. Man hatte mal eine Idee, das könnte gut sein und gibt Hinweise dafür, aber ist nicht so. Vielleicht nochmal ganz kurz diese Transkapnoden bzw. Transoxoden, die verwendet wurden, ist ja eigentlich die sinnvolle Methode verglichen mit der Pulsoximetrie, die heute verwendet wird. Es ist ja eigentlich die sinnvolle Methode, die man anwenden sollte. Die war aber deutlich komplizierter und hat sich deswegen auch nicht so durchgesetzt, ne?
Jein. Ich habe es ja gerade erzählt, wenn man diese Technik hunderten von Familien mit zum Teil sehr moderaten Bildungshintergrund im Großraum London, da leben auch sehr viele arme Menschen, nicht nur Banker, beibringen kann, wie sie das zu Hause über Wochen ja benutzen, kann es ja so komplex nicht sein. Sie ist eine Methode, die störanfälliger ist als die Pulsoximetrie, ja. Sie erfordert mehr Commitment, mehr Bereitschaft der Schwestern, sich darauf, des Pflegeteams vor allem, sich darauf einzulassen, denn die kleben diese Sensoren neu. Und was eben die Schwestern nicht mögen, weil eben der Sensor erhitzt werden muss, um das Blut darunter zu arterialisieren, dass er eben dass zu kleinen roten Flecken kommt, die aber nach 2 Tagen wieder weg sind. Und die etwas komplexere Technik mit einem Sensor, der alle paar Stunden kalibriert werden muss, plus eben diese kleinen Hautreizungen durch die Wärme, haben dazu geführt, dass eben diese Technik nie wirklich beliebt war. Und gerade bei den amerikanischen neonatalen Intensivstationen, die Teams das nicht mochten. Da vieles ja aus den USA dominiert wird. Ich weiß, dass eben in Deutschland oder auch in Skandinavien die transkutane Messung zum Teil immer noch viel angewandt wird. Auch wir setzen transkutane O2-Messung immer noch ein, weil es aufgrund der Sauerstoffdissoziationskurve eigentlich das überlegene Verfahren ist, um hohe Sauerstoffwerte sicher zu erkennen.
Ich sage, wenn es besser verwendbar wäre, wäre es sicherlich die bessere Methode, um unsere Fragen zu beantworten, also in dem oberen Bereich, ja?
Ja, aber sie ist eben sehr stark abhängig von vielen Faktoren, wie zum Beispiel der Hautdicke, den Perfusionszustand des Kindes, aber das kann man sich eben auch zunutze machen. Ich predige sozusagen meinen jüngeren Mitarbeitern, Leute, wenn eine Diskrepanz besteht plötzlich zwischen Pulsoximetrie und Sauerstoffmessung, dass also die Sauerstoffmessung plötzlich niedrigere Werte zeigt, obwohl die Sauerstoffsättigung gleich geblieben ist, nutzt das als wichtige Information. Es kann sein, dass euer Patient gerade eine Sepsis kriegt, dass der Duktus wieder aufgegangen ist. Da gibt es viele Gründe, die dazu führen sollen, sich mal das Kind genauer anzugucken. Und anstatt einfach nur zu sagen, das CO2-Gerät funktioniert wieder nicht. Es hat meist häufig eine wichtige Zusatzinformation, die darin versteckt ist, die dem Kind wieder, also unserem Management des Kindes helfen kann.
Was gibt es für Neuigkeiten?
Wenn du jetzt gesagt hast, wir haben sozusagen ein Auf und Ab erlebt mit den Sauerstoffgrenzen, sehr niedrige Werte, 80er, 90er Jahre. Jetzt gab es dementsprechend diesen großen Studien-Support, Boost, COT Trial. Konnten die Frage beantworten?
Letztendlich schon. Sie haben ja mehrere wichtige Ergebnisse gefunden. Sie haben also, ich muss kurz mal vergleichen, sie haben praktisch die Pulsoximeter manipuliert, sodass die Hälfte der Geräte 3% zu niedrig anzeigte und die andere Hälfte 3% zu hoch. Also theoretisch eine 6% Differenz zwischen den beiden Geräten war. Da aber die Schwestern immer dazu tendieren, die Werte eher im den Sauerstoff so zu regulieren, dass die Werte eher so am Oberrand des Zielbereichs liegen, war die tatsächliche Differenz zwischen den beiden Gruppen, die da miteinander verglichen wurden, nur 3%. Knapp 3% sogar. Also nur halb so hoch, wie es eigentlich theoretisch hätte sein sollen. Also ein relativ kleiner Unterschied. Trotzdem war mit diesem relativ kleinen Unterschied statistisch hochsignifikant nachzuweisen, dass die Kinder in der Niedrigsauerstoffgruppe ein 20% höheres Sterberisiko hatten. Also eine sehr wichtige Information. Dass sie gleichzeitig auch ein höheres Retinopathierisiko hatten. Aber, und das ist vielleicht eine wichtige Information, die Rate an blinden Kindern war in beiden Gruppen gleich groß. Ziemlich genau gleich groß. Überhaupt kein Unterschied, also nicht mehr ein Trend. Aber zudem muss man auch sagen, dass tatsächlich in der Hochsauerstoffgruppe dann etwas mehr Kinder waren, die länger Sauerstoff brauchten. Und dass vor allen Dingen in der Niedrigsauerstoffgruppe mehr Kinder waren, die eine nekrotisierende Enterokolitis hatten. Also wir haben im Grunde genommen die Wahl zwischen Retinopathie und mehr Lungenschäden versus besseres Überleben und weniger nekrotisierende Enterokolitis. Und in der Abwägung ist natürlich das Überleben schon auch ganz wichtig, zumal es ja nicht der Preis ist, die um Hirnschäden oder sowas geht. Und deshalb ist der Trend in den letzten Jahren ganz klar dahingehend, dass mehr und mehr Kliniken eben wirklich den Zielbereich von 90-95% anstreben. Jetzt gibt es viele Leute, die sagen, in so einem engen Bereich, das sind ja nur 5 Prozentpunkte, könnt ihr nie die Kinder einstellen, das schafft ihr nicht. Das hat sogar Barbara Schmitz mir gesagt. Christian, das mag in deiner tollen NICU laufen, aber bei uns in Kanada läuft das nicht. Ich kann nur sagen, meine Erfahrung ist, da gibt es auch inzwischen publizierte Daten zu, wenn man den Kindern viel Freiraum lässt, dann nutzen sie diesen Freiraum. Und wenn man sie ständig eben eher in einem engen Bereich hält, dann gewöhnt sich das Kind daran und bleibt auch relativ stabil in diesem engen Korridor. Also es liegt auch an uns. Und das ist damit macht man sich zu leicht, dass man sagt, das schafft man eh nicht. Also es ist durchaus möglich, wir machen es ja seit Jahren, die Kinder in diesem relativ knappen Zielbereich von 90-95% zu halten.
Das denke ich auch, dass es machbar ist, wenn man es vorgibt, also dass es durchaus umsetzbar ist. Was mich immer interessiert hat bei dieser Studie war, das ging ja bis 36 Schwangerschaftswochen hin, ne, dass diese Unterschiede eingehalten werden sollte.
Ja, wenn man keinen Sauerstoff mehr braucht.
Ja, wenn man sich das physiologischerweise überlegt, ist es ja eigentlich nachvollziehbar, dass ein 24-Wochen Kind eigentlich in einer intrauterinen Situation leben würde. In dieser intrauterinen Situation sind niedrige Sauerstoffwerte physiologisch. Es kommt postnatal natürlich zu einer gewissen Anpassung an die Entwicklung. Es kommt zu einer Umwandlung, fetales Hämoglobin, adultes Hämoglobin, damit Sauerstoffbindungskurve verändert und so. Wenn ich jetzt nochmal eine neue Studie machen würde, denkst du, dass es einen Unterschied machen würde, wenn ich jetzt nur die ersten 2-4 Lebenswochen höre und dann niedrige Grenzen anstrebe unter diesen physiologischen, fetalen Bedingungen, Überlegungen und dann später das höher nehmen würde, dass das einen Unterschied macht oder ich irgendwelche anderen Parameter messen kann, um zu sagen, was sind optimale Sauerstoffbedingungen?
Ich glaube nicht. Erstens, den wahnsinnigen Aufwand mit diesen 5000 Kindern wird man so schnell nicht wiederholt kriegen. Das zweite ist, es gibt ja tatsächlich gerade aus der Heidelberger Gruppe bei den Augenärzten dort das Bemühen, dass man gesagt hat, man muss eben erst mit einem bestimmten, wenn also die Retinopathie am Entstehen ist, anfangen die Kinder dann zu einem eher hohen, noch höheren Zielbereich zu randomisieren. Also die haben sogar 96-99% Sättigung dann angestrebt. Das war Stop Drop One.
Aber erst später, mit 30 oder 32 Wochen, ne?
Mit 32 Wochen haben sie das randomisiert. Und dann eben diese hohen Werte angestrebt. Und das Ergebnis dieses auch gut gemachten Randomized Control Trials war ja eben, dass die Kinder, dass es keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen gab. Der ganz hohe Werte 96 bis 99 während der Normalgruppe 90 bis 95. Also noch mehr Sauerstoff ist nach den vorliegenden Daten nicht von Vorteil. Und ein Hinweis, es gibt diese theoretische Überlegung von Lloyd Smith aus Boston, der Augenarzt, und eben das eben in der Phase der Entstehung der Retinopathie. Aber das ist ja mit dieser Stop-Rob-Trial eben versucht worden zu beweisen. Und es hat nicht geklappt. Also muss man akzeptieren. Nice, schöne Theorie, aber an der Realität nicht bestätigt. Insofern, es gibt keinerlei Daten, die uns sagen, nein, ihr müsst jetzt so ein zweistufiges Verfahren machen, dass man am Anfang niedrigere Werte anstrebt als später. Mit Studien untersucht, COT oder die ganze Neoprom Collaboration Group hatte eben alle Kinder zu diesem 85 bis 89, das ist 90-95% randomisiert, die ganze Zeit über, bis 86 Wochen, wie du völlig richtig sagst. Und da war dieser letzte Wert, also 90-95, bezüglich gerade Sterblichkeit, ganz klar überlegen. Und dass es jetzt um Sterblichkeit geht, darf man nicht rumexperimentieren. Das sollten wir akzeptieren und das einhalten. Punkt.
So dass es in absehbarer Zeit wahrscheinlich auch keine Studien mehr zu dem Thema geben wird, ne? Ja, jetzt nochmal.
Also es gibt noch ein, zwei Lücken. Es gibt noch zum Beispiel die Frage, was soll ich bei der Erstversorgung direkt nach Geburt anstreben? Da läuft ja dieser High-Low-Trial jetzt in Kanada an. Also ein paar Studienfragen gibt es noch drumherum, aber ich glaube, die große Frage, und das ist ja ein Trial, der eben um die 600 Kinder haben wird, also noch vergleichsweise harmlos, wenn man das mit 5000 vergleicht. Ich glaube nicht, dass es dann für diese engeren Zielbereiche in absehbarer Zeit neue Studien geben wird.
Jetzt hat man ja schon diskutiert, dass es manche argumentieren, dass es schwer ist, die Sauerstoffsättigung einzuhalten auf der Station, weil ich immer Sauerstoff nachregulieren muss. Da gibt es ja in den vergangenen Jahren auch so einige Entwicklungen, dass es nicht mehr manuell gemacht werden muss. Wie sieht da der aktuelle Stand aus?
Ja, das ist sozusagen der Forschungsbereich, der uns jetzt hier in Tübingen aktuell sehr beschäftigt. Ich war schon vor vielen Jahren zusammen mit einem Kollegen aus Österreich, der Michael Orschitz, der dann eben zu uns nach Tübingen gewechselt ist, dran. Der hatte zusammen mit einem Institut für Künstliche Intelligenz in Wien eben einen Sauerstoffcontroller entwickelt, der also den Sauerstoff automatisch nachreguliert. Und gerade angesichts dieser engen Zielbereiche, die wir jetzt ja offenbar einhalten müssen, macht das total Sinn, dass man diese Aufgabe versucht, an einen Computer zu delegieren, anstatt es über die Schwestern machen zu lassen. Und tatsächlich konnten wir dann zusammen mit ihm eben zeigen, dass mit seinem solchen Controller die Zeit, in der das Kind im angestrebten Zielbereich tatsächlich dann auch ist, deutlich höher ist, als wenn das manuell von den Schwestern nachgedeckt wird. In der ersten Studie, die wir zusammen gemacht haben, war es sogar so, dass dieser Controller genauso gut war wie eine Schwester, die nichts anderes zu tun hat, als direkt am Inkubator zu sitzen und den Sauerstoff immer von Hand nachzuregeln. Und wenn so ein technisches Gerät also besser, genauso gut ist wie eine Schwester, die nichts anderes zu tun hat, was ja völlig an der Realität dieser Neugeborenen-Intensivstationen vorbeigeht, dann zeigt das, wie gut und wie wichtig diese Geräte eigentlich sind. Was wir jetzt derzeit mit Unterstützung vom BMBF, vom Forschungsministerium Deutschlands eben international aber untersuchen, ist tatsächlich die Fragestellung, lässt sich mit solchen Sauerstoffcontrollern, die eben das automatisch nachsteuern, wie viel Sauerstoff das Kind kriegt, das klinische Outcome der Kinder verbessern? Also haben die Kinder weniger Lungenschäden, haben die weniger Augenschäden, haben sie weniger Neck? Diese Fragen, wenn sie also automatisch Sauerstoff reguliert kriegen im Vergleich zur manuellen Steuerung.
Gut, dann wissen wir sozusagen, dass wir das regulieren können. Jetzt stellt sich aber die andere Frage, wie schädlich sind denn überhaupt Sauerstoffabfälle? Wir haben gesagt, wenn die Sättigung sozusagen niedrig ist, wissen wir, dass die mehr sterben. Aber damit will ich natürlich auf deine Analyse drauf hinaus. Was wissen wir denn für den Alltag? Was ist gefährlich?
Auch das ist eine ganz wichtige Frage. Vor allem, weil für die Eltern auch, die am Brutkasten mit ihrem Kind sitzen und auf dem Monitor starren, also sehen, dass die Sauerstoffwerte auf 80% abfallen, das Kind vielleicht auch ein bisschen bläulich anläuft und sich natürlich fragen, geht jetzt gerade das Gehör meines Kindes kaputt? Und da war es sehr hilfreich, dass wir eben die Sauerstoffwerte bei den über 1000 Kindern aus dem COT-Trial über die ganzen ersten 10 Lebenswochen aufgezeichnet hatten und von all diesen Kindern das Behandlungsergebnis im Lebensalter von 2 Jahren hatten, sodass wir dann also Assoziationen herstellen konnten. Muss man jetzt vorstellen, das ist eben nicht mehr ein randomisierter Trial, sondern es war jetzt eben praktisch eine Sekundärdatenauswertung aus diesem Trial. Und da konnten wir sehr klar zeigen, dass erstens der Prozentanteil der Zeit, in der die Sauerstoffsättigung unter 80% abgefallen war. Tatsächlich mit wichtigen schlechten Outcomes, wie zum Beispiel über Sterblichkeit, wie zum Beispiel Zerebralparese oder auch weniger kognitive Leistungen im Alter von 2 Jahren und auch mit Retinopathie, also mit gerade das Gegenteil, was man erwarten würde. Auch für die Augenschädigung sind diese Hypoxieereignisse ein wichtiger Risikofaktor. Und die wichtige Botschaft war aber, dass alle diese Outcomes nur dann signifikant wurden, wenn die Ereignisse mindestens 1 Minute gedauert hatten. Und die Sättigung bleibt, wenn man sich das anguckt, nicht so oft für über 1 Minute unter 80%. Also nur die wirklich lang andauernden Ereignisse waren mit schlechten Outcomes assoziiert. Unter 1 Minute Dauer war keine Assoziation mit irgendeiner dieser genannten schlechten Outcomes zu verzeichnen. Also insofern, ja, es spielt eine Rolle, aber erst wenn die Ereignisse, die Hypoxie mehr als 1 Minute gedauert hat.
Okay. Ich glaube, das ist eine ganz klare und wichtige Nachricht, auch wie du schon gesagt hattest, für die Eltern oder so, dass man die beruhigen kann, wenn es mal kurzen Abfall gibt, dann ist es nicht ganz so schlimm.
Der Neocast Ausblick.
So, Christian, wenn wir in 5 Jahren das nächste Gespräch führen, was denkst du, was es da zu berichten gibt? Was hat sich da geändert? Oder machen wir das alles so, wie wir es heute machen?
Ich hoffe auch ein Stück weit, dass wir bis dahin wirklich wissen, ob Sauerstoffcontroller den Kindern wirklich gut tun, also der Einsatz von diesen Geräten den Kindern gut tut. Und wenn er den Kindern gut tut, dass dann jedes Frühgeborene das Sauerstoff braucht, mit einem solchen Controller ausgestattet wird. Zu dieser Sauerstoffversorgung. Ich glaube nicht, dass sich bestimmte Zielbereiche wirklich was Neues, dass wir da viel Neues wissen werden. Aber wir werden vielleicht auch besser wissen, ob wir eben im Kreissaal das Kind dann zunächst mit 21% Sauerstoff und dann hochzitrieren, ob wir gleich mit 30% einsteigen sollen oder sogar mit 60% Sauerstoff einsteigen sollen. Das sind also die Kleinigkeiten, die wir auch noch nicht ganz genau wissen. Und gerade in dieser wichtigen, das spätere Leben ja häufig prägenden Phase der ersten Lebensminuten nach Geburt, ist das ja schon eine wichtige Frage. Ja, in diesen beiden Gebieten hoffe ich jetzt in den nächsten Jahren Fortschritte zu sehen.
Wenn jetzt dieses Thema, du hast es ja schön gebracht, es kam eigentlich aus der Geschichte des plötzlichen Kindstodes. Hast du dich damit mit der Thematik beschäftigt? Jetzt haben wir ja eigentlich immer noch dieses Problem, dass Sauerstoff irgendwo die Atmung reguliert. Also wir haben zwar gesehen, hohe Sauerstoffkonzentrationen sind sozusagen Retinopathie, BPD assoziiert, niedrige mit Tod und nekrotisierende Enterokolitis. Aber im klinischen Alltag haben wir häufig das Problem, dass die Kinder Apnoen haben. Und wir sehen, wenn wir den Sauerstoff ein bisschen höher nehmen können, dass die dann durchaus abfallen. Denkst du, dass die Abfälle weniger werden? Denkst du, dass da in Zukunft irgendwie noch ein Forschungsansatz besteht, um das nutzen zu können für die Atmung?
Ich meine, die Studien, die das zeigten, ab wann die hypoxische Atemdepression, das ist ja das, was letztlich als Mechanismus dahinter steckt, einsetzt, sind ja schon aus den 70er Jahren. Damals sah es so aus, dass das schon bei einem relativ hohen Grenzwert einsetzt, so unterhalb von 60, 55 mm Hg. Also schon früh, wenn man so will. Ich würde es andersrum aufziehen. Wenn wir wüssten, was genau da biochemisch abläuft oder auf molekularer Ebene abläuft, wie genau diese hypoxische Atemdepression vermittelt wird, dann hätten wir sicherlich ein tolles Apnoe-Therapeutikum. Denn die hypoxische Atemdepression heißt ja, in dem Moment, wo für den Fetus das Sauerstoffangebot über die Plazenta reduziert ist, hört er auf zu atmen. Das kann für den lebensrettend sein. Der macht ja alle paar Minuten mal eine Atembewegung im Mutterleib, aber nicht ständig. Muss er ja auch nicht. Seine Sauerstoffversorgung klappt über die Nabelschnur. Der muss nur atmen üben, damit seine Lunge wächst. Also wenn die Kinder einen hohen Querschnitt haben, aus welchen Gründen auch immer, kriegen sie eine schwerste Lungenhypoplasie, also viel zu kleine Lunge. Und dafür ist es eben wichtig, dass die Lunge gelegentlich belüftet wird, sozusagen, dass die Kinder Fruchtwasser ein- und ausatmen, um ihre Lunge zum Wachsen zu bringen. Aber sie können sich das nicht mehr leisten, wenn über die Plazenta das Sauerstoffangebot abnimmt. Und jetzt hat aber keiner diesem Fetus erzählt, dass er jetzt kein Fetus mehr ist, sondern ein Frühgeborener. Und dass diese Frühgeborenen natürlich sich weiterhin verhalten wie der Fetus. Sobald die Sauerstoffwerte ein bisschen abfallen, hören sie auf zu atmen. Und wenn wir verstehen würden, wie das zellulär vermittelt ist und wie man das beeinflussen kann, hätten wir ein tolles Apnoe-Therapeutikum. Aber so weit sind wir noch nicht. Das wäre vielleicht auch nur eine Hoffnung. Aber ich glaube nicht, dass es in 5 Jahren schon so weit sind. Das wird sicher 10 Jahre dauern.
Okay. Und wenn du jetzt noch neu eingestiegen wärst in die Neonatologie, würdest du deine wissenschaftliche Laufbahn nochmal dem Sauerstoff widmen? Gibt es da noch genug Potenzial für junge Kollegen, was zu machen?
Ich habe es ja gerade mit ein paar Stichworten skizziert, vor allen Dingen bei dieser hypoxischen Darmdepression, das ist halt für eine ganz wichtige und eigentlich auch hochspannende Fragestellung. Warum macht der Fet das? Also wie funktioniert das? Wie macht er das? Das macht aber wirklich jeder Fetus. Also es ist eines der Grundprinzipien der Biologie, und solche Grundprinzipien zu verstehen, genauso wie mich ja über Jahre interessiert hat, wo wir jetzt viel weitergekommen sind, warum der Fetus von seiner Mutter nicht abgestorben wird, obwohl er eigentlich Fremdeiweiß darstellt. Das sind so solche Grundfragen. Und auf dem gleichen Level halte ich diese Frage, warum, wie macht er das eigentlich? Warum? Wie läuft das, dass der Fetus aufhört zu atmen, wenn er hypoxisch wird? Also, das finde ich eine hochspannende Frage. Da würde ich als junger Mensch sofort jemandem empfehlen, mach das, guck dir das doch mal genauer an. Finde ich ein tolles Thema.
Wenn es nicht eine Empfehlung für unsere Zuhörer ist, dann weiß ich nicht, was dann.
Der Neocast Literaturservice.
Christian, welche aktuelle Publikation zu dem Thema kannst du den Zuhörern zum tieferen Eintauchen in die Thematik empfehlen? Und was ist das Besondere an der Publikation?
Also vielleicht gar nicht eine einzelne Arbeit, sondern wir haben jetzt vom guten Jahr in dieser Reihe Seminars in Fetal Neonatal Medicine hatten wir ein ganzes Themenheft dem Thema Sauerstofftherapie gewidmet. Und da sind viele von den Fragestellungen, die wir auch jetzt in diesem Podcast gerade angesprochen haben, werden dort thematisiert. Und dieses Heft kann man ja auch online, wenn man Zugang hat, über seine Uni oder seine Klinik runterladen, und das würde ich eigentlich sehr empfehlen.
Ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Link zu dieser Arbeit finden Sie auch auf unserer Homepage unter dskn.org, und da können Sie den Link finden.
Die Neocast Take-Home-Message.
Was möchtest du den Zuhörern für ihre klinische Arbeit mitgeben?
Seid vorsichtig in der Neonatologie, und wenn ihr noch so plausible neue Therapien habt, wir dürfen eigentlich nur neue Therapeutika einsetzen, die in kontrollierten Studien überprüft worden sind, weil einfach die unbekannten Einflussfaktoren, die da lauern, wenn man das nicht in einer kontrollierten Art und Weise vorher untersucht hat, zu häufig vorkommen, dass wir einfach zu hohes Risiko eingehen, dass wir unter Umständen doch die Kinder mit einer, und sei sie noch so plausibel scheinenden Therapie, mehr schaden als nutzen. Und das ist für mich die Hauptbotschaft eigentlich. Weil gerade die Sauerstoffgeschichte lehrt, wie sehr man eben mit erstmal plausibel scheinenden Dingen völlig falsch liegen kann.
Da muss ich immer dran denken, wie ich als wirklich junger Assistent von meinem ersten Kongress aus Amerika war, in frühen 90er Jahren, wiedergekommen bin. Und da wurde gerade vorgestellt, dass Steroide einen ganzen Monat lang gegeben BPD verhindern. Und es war eine gut durchgeführte klinische Studie, randomisiert. Ich bin zurückgekommen, habe meinem Chef klargemacht, aber wir müssen auch evidenzbasierte Medizin machen, gucken sich das an. Und der hat mich beruhigt und gesagt, Herr Rüdiger, lassen Sie uns mal noch 2 Jahre warten. Und wenn sich das dann bestätigt hat, dann machen wir das. Und was kam in 2 Jahren? Da kamen die Daten der Langzeitneurologie, die gezeigt haben, dass es Nebenwirkungen hat, also neurologisch absolute Nebenwirkungen hat. Und das war für mich so ein eindrückliches Erlebnis damals schon gewesen, wo ich diese Vorsicht absolut unterstreichen kann. Nicht alles, was so physiologisch sinnvoll ist, in Tierversuchen sich gezeigt hat, muss auch in der Klinik wirklich umgesetzt werden oder wirklich effektiv sein oder ohne Nebenwirkung sein, halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an, danke. Das habe ich sozusagen gerade vergessen, noch dazu zu sagen. Wir dürfen eigentlich müssen nicht nur fordern, dass alle neuen Substanzen, die wir prüfen, in einem randomisierten Design überprüft werden, sondern zusätzlich zu diesem Design auch automatisch dazugehört, dass auch mindestens ein 2 Jahres Follow-up dazugehört, damit wir eben beurteilen können, was vielleicht kurzfristig helfen mag, was das langfristig bei den Kindern auslöst. Ganz wichtige Zusatzbotschaft.
Und zum Schluss noch so eine mehr persönliche Frage. Welche Empfehlung kannst du insbesondere den jungen Zuhörern oder Zuhörerinnen für die berufliche Laufbahn geben? Also neben, dass sie Neonatologe werden sollen?
Bleibt neugierig und nutzt die Chancen, die euch geboten werden. Das halte ich für, so habe ich mein Leben gelebt. Ich habe ganz viel, ich wollte Landkinderarzt werden. Jetzt bin ich Universitätsprofessor. Es haben sich einfach Dinge sozusagen mir angeboten, Chancen, die ich ergriffen habe. und die mich offenbar weit gebracht haben, ohne sie geplant zu haben. Also das ist vielleicht das Wichtigste. Man kann sein Leben nicht durchplanen, das zeigt mein eigener Lebensweg, hat mir sehr deutlich gelehrt, mich das gelehrt. Bleibt offen für die Gelegenheit, macht das Beste daraus aus den Gelegenheiten, die euch geboten werden. Dann muss man vielleicht auch hart arbeiten zwischendurch, aber insgesamt einfach offen bleiben und neugierig bleiben. Das ist die Haupteigenschaft, glaube ich, die wir brauchen.
Finde ich extrem gut, und diese Chancen zu nutzen. Und ich verrate kein Geheimnis, du hast ja vor kurzem Sabbatical genommen, noch um wieder ins Ausland zu gehen. Also diese Erfahrung einfach von anderen Kliniken zu bekommen, von anderen Einrichtungen da wirklich offen durch die Welt zu gehen, das hat mich auch mal an dir beeindruckt, kann ich einfach nur unterstützen und finde ich toll. Und so hast du ja auch gestartet mit Auslandsaufenthalten und in verschiedenen Einrichtungen.
Den Horizont erweitern. Und gerade die Zeit in Australien war so toll. Und da hingegangen bin ich, weil es eben, wie ich ein Kollege aus Australien eben eingeladen hatte, dass er sagte, ich kann vorhersagen, wann Apnoen auftreten. Das ist mein Apnoen, sind eines meiner Hauptforschungsthemen die ganzen Jahre gewesen. Und das fand ich toll. Das hat zwar da nicht geklappt, aber jetzt habe ich hier eine Gruppe gefunden vor Ort im kleinen Tübingen. Wir haben dieses Cyber Valley, wo eben wirklich künstliche Intelligenz sehr stark vertreten ist mit hochkompetenten Leuten, wo wir jetzt eben diese Frage, im Moment ganz erfolgreich tatsächlich vorhersagen können. Jetzt nicht mit dem Kollegen aus Australien, aber eben selber mit den Kollegen vom lokalen Cyber Valley. Also insofern, es geben sich immer wieder neue Gelegenheiten, aber ich hätte nie diese Initiative mit dem Cyber Valley ergriffen, wenn ich nicht diesen Umweg über Australien genommen hätte. Oder wahrscheinlich.
Sehr, sehr, sehr spannend. Hast du gleich das nächste Thema für den nächsten Podcast schon erwähnt. Christian, vielen, vielen Dank für die spannende Zeit, für die interessanten Einblicke. Ich danke dir, wünsche weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, Herr.
Gerne.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen rund um die Neonatologie, diesmal mit Christian Polz aus Tübingen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie, der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.